In Flutlichtern spreche ich diesmal mit Julia Möhn. Sie ist seit Anfang des Jahres Geschäftsführerin der Fußball kann mehr GmbH. Ihre beruflichen Anfangsjahre hatte sie im Sportjournalismus. Rund 20 Jahre hat sie Magazine für Frauen gemacht. Wir reden darüber, wie die Themen im Inneren zusammenhängen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 87 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und habe wie immer heute eine sehr fabelhafte Gästin bei mir, nämlich Julia Möhn, die Geschäftsführerin von Fußball kann mehr. Hallo liebe Julia.
Hallo liebe Mara, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und deswegen komme ich mir jetzt auch ein bisschen gemein vor, weil ich nämlich einen Einstieg gewählt habe, mit dem du vielleicht nicht so ganz rechnest. Und zwar, wenn man dich googelt, vielleicht weißt du auch schon, was jetzt kommen wird, findet man einen sehr legendären Auftritt von dir bei TV Total. Was kannst und willst du mir dazu denn 20 Jahre später noch verraten?
Oh, das ist toll. Ja, das passt eigentlich, muss man sagen, auch genau zu unserem Themenfeld, weil ich hatte in meiner beruflichen Laufbahn einen Switch, das heißt mehrere Switch. Der letzte jetzt hat zu dieser Rolle geführt, aber ich habe lange als Sportjournalistin gearbeitet, so während meines Studiums, und bin dann nach dem Volontariat in Frauenmedien gewechselt. Das heißt, aus einem Umfeld, wo Menschen ganz viel über Sport wussten, in ein Umfeld, wo Menschen nicht so viel sich mit Fußball beschäftigt haben. Und das hatte damals für mich lustige Effekte, weil natürlich in diesen Sportredaktionen ich lange nicht an das Nerdwissen der männlichen Kollegen rankam. Und jetzt in den Frauenredaktionsumfeldern sehr, sehr viel mehr wusste als die anderen. Und es war die Zeit, wir reden von Anfang der 2000er, wo die Zahlen von Frauen, die dann WM und EM schauten, total zunahmen. Und wir haben irgendwie für die Zeitschrift, für die ich damals gearbeitet habe, mal die Idee entwickelt, mal so ein kleines Quartett zu machen, zu sagen, wie man eigentlich als Frau, die sich nicht unbedingt für Fußball interessiert, aber dann denkt, naja gut, dann doch, sich diesen Themen irgendwie mit Vergnügen widmen kann. Und aus diesem Quartett, was damals auf die Zeitschrift draufgedruckt wurde, ist dann ein Buch geworden, was ich mit einem Kollegen aus der Zeitschrift geschrieben habe. Und dieses Buch wiederum hat mich zu Stefan Raab geführt. Einer der, würde ich sagen, größten angstbesetzten Momente meines Lebens. Aber diese Treppe runterzufallen, was nicht standfand. Und es war eine dieser Fernsehsendungen, in denen er mit Toni Polster Fußball spielte, was ihn deutlich mehr faszinierte, als sich mit mir über dieses Buch zu unterhalten. Insofern war es auch zügig beendet, aber natürlich auch jetzt neben dir auch meiner Familie immer noch sehr in Erinnerung.
Ich muss sagen, ich finde es absolut großartig. Ich habe erst überlegt, ist das die Julia Möhn, als ich irgendwie diesen Schnipsel gesehen habe. Und dann, wenn man aber draufklickt und dich sieht, ist es natürlich sofort klar. Und also ich kenne das von mir selber, dass man manchmal so alte Sachen online von sich findet, weil das geht ja nun auch nicht mehr weg, was im Internet einmal drin ist. Wo man auf der einen Seite irgendwie so denkt, boah, bitte mach das weg. Und ich könnte mir so vorstellen, wenn du dir, es sind glaube ich irgendwie so 6 Minuten oder so, wenn du dir das heute anguckst, wahrscheinlich gibt es dann so Sachen, die man sagt, also wie so eben diese sehr klischeigen Bilder mit dem, die Männer schauen Fußball und kennen sich halt da aus. Und das ist so ein bisschen wie wenn eine Frau eine Königshochzeit schaut und der Mann weiß dann irgendwie nicht, wer da eigentlich gerade heiratet und so. Das sind vielleicht so Sachen, wo man im Nachhinein denkt, das würde man gerne irgendwie löschen. Auf der anderen Seite ist das total großartig, finde ich, wie du Stefan Raab auflaufen lässt, der das ja durchaus auch immer irgendwie verdient hatte. Also beispielsweise, als es irgendwie darum geht, dass du sagst, du hast über irgendwas mit deinem Friseur gesprochen und er versucht witzig zu sein, wie das so seine Art ist und sagt irgendwie, ach, das hat ein Friseur gemacht und deutet so auf deinen Kopf und du sagst halt so furztrocken, nee, das war ihre Maske. Und du merkst halt so, dass er sich denkt, oh, okay, ich krieg hier irgendwie Gegenwind und das hatte er ja nicht so oft. Also von daher gesehen, ich kann das wirklich nur empfehlen. Und ich muss sagen, mir hat es echt total imponiert, wie du dich da geschlagen hast, weil also das ist so eine Situation, die ich mir nicht so hundertprozentig angenehm vorstelle. Und das Publikum hat auch wirklich total positiv drauf reagiert. Also die haben gemerkt, dass du da so eine Augenhöhe herstellst. Das war schon, kann man sich sehr gut angucken.
Mara, vielen Dank.
Ist also komplett mein Ernst und es geht in dem Auftritt, ja, du hast es gerade schon gesagt, um das Buch Ersatzbanknigge, das du mit einem Kollegen geschrieben hast und das Vorwort hat die allseits geschätzte Simone Buchholz geschrieben und es gibt auch noch eine von Hella von Sinnen eingelesene Audioversion. Jetzt hast du ja schon ein bisschen was zu dem Buch verraten, also zur Entstehungsgeschichte. Kannst du vielleicht noch so ein paar Beispiele irgendwie nennen, was ihr euch da für Themen angenommen habt?
Also, wie gesagt, es ging, glaube ich, ganz viel um die Übersetzung dieser Welten. Und den Zugang von Frauen in diese Welten. Wie gesagt, von Frauen, die nicht Fußballfans sind, sondern irgendwie denken, ach, das ist doch ganz schön. Und du hast total recht, in so einer Bewusstseinswerdung ne, würde ich da vieles anders schreiben. So. Damals habe ich aber schon auch das oft wahrgenommen, einfach auch aus meiner eigenen Perspektive heraus, dass du zum Teil, du weißt nie so viel wie die Männer, mit denen du Fußball guckst. Im Sinne von einer Ansammlung von historischen Fakten. Also war und bin umzingelt von Sportjournalisten, die wunderbare Menschen sind. Aber in diesem Feld sozusagen war ich nie wettbewerbsfähig. Man merkt dann, es ist nicht so schlimm und wichtig. Und trotzdem war es irgendwie für uns ein Feld, wo wir gedacht haben, man kann diese Gruppe von Männern schon auch mit ein bisschen Abstand betrachten und auch das Lustige daran sehen. Weil natürlich dieses ungeheure Ernsthaftigkeit, die übersetzt sich ja eigentlich schon außerhalb von Fußballstadien und außerhalb von, man guckt das im Fernsehen schon nicht mehr. Da wirkt das ja eigentlich eher unterhaltsam. Und halt da ein bisschen den Stress rauszunehmen und zu sagen, ne, guck mal, das ist der Typ, ich erinnere mich, Männer, die eigentlich am liebsten Fußball allein gucken und dann in dieser Zeit gezwungen werden, das mit ganz vielen Menschen zu sehen. Wie geht man mit denen um? Ne? Oder halt Menschen, die so auch sehr, die so viel herumschreien, obwohl das nur Fernsehen ist. Also diese Dinge, so, ne, wo man irgendwie denkt, was ist das? Also, ne, warum tut er das? Und das alles ein bisschen zu übersetzen und einzusortieren, das fanden wir damals unterhaltsam und gut.
Und gleichzeitig ist es aber ja auch ein bisschen so, also was du jetzt gesagt hast mit diesem angehäuften historischen Wissen und mit diesem da vielleicht nicht mithalten können. Ich würde ja sagen, dieser Eindruck ist ja schon noch so ein bisschen gewollt, oder? Und dass dieses Wissen, ich sag mal, vielleicht auch noch in einer früheren Generation, weil das ist ja was sich zum Glück total verändert, eben eher in so männlichen Gruppen ausgeprägt war als in Frauengruppen, hatte ja auch schon viel mit so einer Besetzung von diesem Thema Fußball zu tun, oder? Wäre zumindest mein Eindruck, also dass man da ja eigentlich auch unter sich bleiben wollte.
Ja, also ich glaube, ich meine, wir reden dann wiederum, wenn wir von meiner sportjournalistischen Zeit sprechen, reden wir halt von Mitte der 90er so. Und da habe ich, glaube ich, nur wahrgenommen, dass da nicht viele andere Frauen sind. Und dann kam vielleicht nach und nach halt auch Überlegungen, warum ist das so? Ne? Und das ist dann immer einer der Felder, dass ich glaube, dieser Zugang zu, warum mag ich Fußball und könnte ich mir vorstellen, das zu meinem Beruf zu machen, darüber zu schreiben, ist jeweils in meiner Generation noch eher selten gewesen. Ich habe selber Fußball gespielt. So, das ist, ne, wenn du heute die Zahlen weißt, von ne, Mädchenfußball ist der häufigste Teamsport von Mädchen. Das hat sich ja logischerweise geändert. Ne? So, aber damals war das nicht unbedingt der Zugang. Das heißt, der Zugang war dann eher über, wie jetzt bei mir, ich bin in der Sportredaktion gelandet, weil ich ein Praktikum brauchte für mein Studium der Journalistik und dann gedacht, oh, das ist aber toll und aufregend und wie gut auch Fußball, über Fußball schreiben schult, über alles andere zu schreiben, weil halt bestimmte Dinge immer gleich sind und aber ganz vieles sich auch ändert. Das heißt, du brauchst eine sehr präzise Beobachtungsgabe und die hilft dir eigentlich im Journalismus generell, wenn du immer genau sagen kannst, was war und warum war es. So, das war mir mein Zugang und bei anderen war es vielleicht eher auch aus einer Fankurve kommend, ne? Aber dieser direkte Zugang über, ich habe das selber gespielt und nehme alleine schon daher natürlich Kompetenzen und Fähigkeiten mit, den hatten die Frauen im Sportjournalismus eher weniger. Und wie gesagt, abgesehen davon gab es auch wirklich einfach furchtbar wenige. Und ich glaube, ich habe das damals schon erzählt, es gibt damals das Organ der deutschen Sportjournalisten, der Sportjournalist. Als ich wirklich noch sehr jung in dem Feld war, gab es diese Aktion, die hieß Frauenfahrerfreunde. Und es handelte davon, wer bitte nicht auf einer Pressetribüne zu sitzen hat.
Ja.
Also das heißt, unterstellt waren halt genau diese drei Fs. Lustige Kombination, die Fahrer habe ich übrigens nie kennengelernt, aber sozusagen, dass halt Fußballspieler auf Pressetribünen halt genau diese Gruppen platzieren, ihre Frauen, ihre Fahrer und ihre Freunde, und dass man als Sportjournalist bitte nicht möchte, dass die da sind, ne? Also fachfremdes Personal. Und das war aber denen, die das geschrieben haben, überhaupt nicht bewusst, wie unfassbar diskriminierend das für jede Frau war, die da saß, ne? Weil halt klar war sozusagen, du hattest so einen Anfangsverdacht, dass du eher da sitzt, weil du halt interessiert bist daran, Spieler kennenzulernen. So, oder schon jemanden kennengelernt hast und deshalb da sitzt. So, und das war, glaube ich, mehr das Umfeld, in dem ich da ein paar Jahre gearbeitet habe. So, was ich glaube, schon sich verändert hat.
Mhm. Ja, zumindest in Teilen glücklicherweise. Aber lass uns doch in deine Vita einfach mal reinschauen. Du hast gerade schon gesagt, du hast im Journalismus angefangen als freie Mitarbeiterin, vor allem im Sport, und hast da unter anderem auch über den FC St. Pauli berichtet. Du warst dann Redakteurin bei der Allegra, an die ich mich auch noch gut erinnere. Die gab es von 1995 bis 2004 und die war insofern schon was Besonderes so in diesem Segment der Zeitschriften für Frauen, weil sie ja weg wollte davon, so seitenweise Tipps für Diäten und Antizellulite-Maßnahmen zu verkaufen. Du hast dann 4 Jahre an der Für Sie gearbeitet, zuletzt als Ressortleitung Text, warst kurz stellvertretende Chefredakteurin bei Healthy Living und dann aber 10 Jahre eben beim Magazin Emotion, davon 5 als Editor-in-Chief und parallel Chefredakteurin von Working Women, das du auch selbst mitentwickelt hast. Ich habe ganz viele Fragen dazu, aber vielleicht am Anfang erstmal. Bist du nach dieser Anfangszeit nicht im Sport geblieben, weil du keine Lust hattest? Oder hatte das tatsächlich eher so die gerade schon angekratzten strukturellen Gründe?
Bin mir auch nicht sicher, ob ich das damals so hätte komplett beantworten können. Mhm. Also ob ich das damals so reflektiert habe. Ich glaube, es gab einen Aspekt von keine Lust, was tägliche Vereinsberichterstattung angeht. Mhm. Weil ich schon dann mit so 27, 28 schon merkte, die Spieler bleiben ja sehr jung, und man selber tut es nicht. Und dieses Gefühl von ähnlichen Geschichten zu schreiben, also ich fand immer schon, und das ist heute auch immer noch so, ich finde die Menschen immer am interessantesten, wenn ich schreibe, finde das am großartigsten, wenn man sich austauscht, wie Menschen was werden, wie Menschen auf Dinge gucken. Und das war mit den Fußballern, das hatte ich das Gefühl, das wiederholte sich. Mhm. Also die Geschichten wiederholten sich, die Motive wiederholten sich. Natürlich waren da immer noch wahnsinnig interessante Menschen auch drunter, aber oft war es ähnlich. Und deshalb, ich sah mich nicht so richtig noch weitere 10 Jahre da stehen und sagen, was macht das Knie so, ne? Das war dieser Aspekt von vielleicht nicht mehr. Und dann aber auch fehlte mir, glaube ich, schon auch ganz klassisch Role Models und Perspektiven, was das darüber hinaus sein könnte, ne? Also ich kannte zu dem Zeitpunkt keine Ressortleiterin Sport. Ich kannte keine Blattmacherin Sport. Ich kannte also sozusagen alles, was dann in das kreative Weiterentwickeln gegangen wäre, kannte ich keine Frauen in diesen Positionen. Und ich glaube auch, dass natürlich Sportjournalismus, wie er jetzt heute ist, hat eine noch eine hat an Facettenreichheit dazu gewonnen. Ne? Also du hast ja heute genauso, kannst du schreiben über wirtschaftliche Zusammenhänge, über politische Zusammenhänge, ne? Über internationale Strategien, kannst über so viel schreiben. Und aus meiner Perspektive damals war das zu weit weg von dem, was ich machte, so als dass ich gesagt habe, da will ich bleiben. Und dann war es auch so, also ich war dann an einer Journalistenschule, die viel auch mit Zeitschriften zusammenarbeitete, und meine Vorstellung, dass ich lange Texte schreiben will, schon alleine daran sieht man, wie lange es her ist, dass ich das eher bei Zeitschriften tun kann. Das war schon auch das Feld. Und auch bis heute ist es so, ich bin getrieben davon, von Neuem und angetrieben davon, Neues auszuprobieren. Und das war auch die Vorstellung, dass das mit einer größeren Themenvielfalt und quasi nicht mehr Fußballer, sondern Frauen in den Mittelpunkt zu stellen, eher gelingen würde.
Ich finde das spannend, was du gesagt hast. Also natürlich alles, aber der eine Punkt, auf den ich gerne noch eingehen würde, ist, dass du keine Ressortleiterin beispielsweise gesehen hast. Du bist ja nun sehr dem Print verbunden, diesem wundervollen Medium, was alle jetzt komplett durch das Internet ablösen wollen, ist immer mein Gefühl, wo ich so sagen würde, nein, bitte lasst uns doch auch weiter noch Dinge drucken. Und also mein persönlicher Eindruck ist immer, wenn man auf den Sportjournalismus schaut, dass Frauen da im Print oder im Schreiben auch noch mal deutlich krasser unterrepräsentiert waren, aber bis heute auch noch sind, als jetzt beispielsweise, wenn es um Radio oder gerade auch Fernsehen geht. Würdest du das aus deiner Erfahrung damals bestätigen?
Ja, und ich glaube auch, wenn du heute in ein Pressum guckst von jetzt Printmedien, hat sich das nicht wirklich geändert. Es hat sich gibt ja mehrere Initiativen für die Erhöhung des Frauenanteils in Medien. Und ich glaube, wenn du da in die Analysen schaust, siehst du, dass es sich bei fast allen Feldern wirklich verbessert hat. Ist leider ja, muss man sagen, auch nicht ganz mit nur lachendem Auge zu sehen, weil es ja leider auch oft damit einhergeht, dass die Branche insgesamt in die Krise gerät, sowohl was Bezahlung angeht, als auch was Zukunftsaussichten angeht. Na, das sieht man leider auch ein bisschen, dass in Zeiten von Krisen haben es Frauen leichter. Aber der Sport ist da, würde ich sagen, immer noch relativ resilient gegenüber diesen Veränderungen. Und ich glaube, das liegt uns beiden am Herzen, dass man diese Veränderungen auch da noch sieht, zu Lebenszeiten, zu aktiven Zeiten, zu, ja, also mir jedenfalls würde ich gerne noch sehen.
Ja, auf jeden Fall. Was ich auch ganz spannend fand, du hast in deiner LinkedIn-Bio bei deinen verschiedenen Stationen unter Kenntnisse eigentlich von Anfang an Belastbarkeit stehen und auch sehr früh Teamwork, aber auch Teamführung und Leadership. Mir erschließt sich das total mit dem Thema Belastbarkeit. Ich glaube, wir haben uns dazu ja auch schon ausgetauscht. Würdest du sagen, ist Leuten, die von draußen drauf schauen, auch klar, wie fordernd das ist, wenn man sich wirklich committed im Journalismus bewegt?
Also ich glaube, für den Zeitschriftenjournalismus, in dem ich jetzt tatsächlich so 15, 20 Jahre mein Zuhause hatte, ist das auch ganz schwierig zu vermitteln, weil das fast immer Hochglanzjournalismus ist. Und das heißt, er ist gemacht für einen Moment von Entspannung, von Inspiration, schon auch von Information, aber nicht von wir vermitteln jetzt dir, wie hart wir es haben. Ne? Mhm. Dieser Austausch, würde ich sagen, das ist irgendwie eher etwas, was nicht gut gelingen kann, wenn du gleichzeitig ein Produkt auf den Markt bringst, was sagt, ne, let me entertain you. So. Okay. Und das ist dementsprechend, glaube ich, zu sehen, wie sich auch Medien, also unter welchen Bedingungen Medien entstehen und entstanden sind. Das ist, glaube ich, unbedingt auch eine Aufgabe von Journalismus, da transparenter zu werden. Und ich habe jetzt auch wiederum den Eindruck, auch daran arbeiten sehr viele tolle Frauen. Ne? Es gibt zum Beispiel in Bonn eine Konferenz zum konstruktiven Journalismus, wo Frauen auch federführend dabei sind und man ganz viel darüber redet, unter welchen Bedingungen halt auch guter Journalismus leistbar ist. Mhm. Genau, ich finde es lustig, dass du das gesehen hast, weil das wäre mir selber nicht so bewusst gewesen. Mhm. Dieses Belastbarkeitsthema, muss man sagen, hat sich auch nicht unbedingt immer in der täglichen Arbeit gespürt, sondern mehr würde ich sagen, dass es halt auch Projekte sind, die Projekte waren, die ich jetzt für Emotion gemacht habe, die dann auch nochmal neue Prozesse brauchten. Ne? Ich habe da viele Konferenzen organisiert und das ist halt was du normalerweise jetzt als Zeitschriftenhaus erstmal noch gar nicht auf deiner Agenda stehen hast. Ne? Deshalb, das hatte immer viel auch damit zu tun, neue Felder zu erschließen, und mit den neuen Feldern kommt halt auch immer eine andere Form erstmal von Ausprobieren und von Belastbarkeit.
Ich finde es aber auch unter dem Aspekt total spannend, dass mein Eindruck oft ist, man läuft so ein bisschen Gefahr auch, Frauen in so Führungspositionen dann auch zu vermitteln. Um hier sein zu können, braucht ihr natürlich auch eine sehr hohe Belastbarkeit, weil ihr wächst hier zwar rein, aber die anderen Aufgaben, Mental Load, Familie, Soziales und so weiter, die sind noch nicht im gleichen Maße bei den Männern angekommen, wie vielleicht Führung und Verantwortung im Job bei den Frauen angekommen ist. Sprich, plötzlich gibt es viele Frauen, deren Belastung eben immer nur noch höher wird, während sich an der Belastung der Männer vielleicht nicht unbedingt etwas arbeitet. Und dann sind wir plötzlich in so einer Zeit, in der für Frauen dann irgendwelche Resilienz- und Belastbarkeitsworkshops angeboten werden, anstatt an die Strukturen ranzugehen, jetzt so sehr vereinfacht. Deswegen springe ich immer sehr auf dieses Belastungsthema, weil ich halt auch denke, da gibt es total viel, was man in Zukunft viel besser wird lösen müssen. So.
Das, man muss da ganz positiv sagen, Frauenredaktionen, also Redaktionen von Medien, die sich vor allem an Frauen richten, waren immer ein Labor für neues Arbeiten, weil es dann doch, also da sind dann die 90er und die 2000er doch irgendwann auch zu Ende gegangen, weil es ganz viele Frauen in Führung hatte, mich unter anderem auch, die nicht Vollzeit gearbeitet haben. Das heißt, man hat da schon erprobt, wie kann man Arbeit umorganisieren und wie kommt man von dem klassischen Top-Down, der Mensch an der Spitze weiß alles, entscheidet alles und muss alles wissen, wie kommt man zu anderen Arbeitsformen. Und das können sich auf jeden Fall eine Menge Institutionen von Redaktionen für Frauen abschauen, was nicht bedeutet, dass man jetzt gerade bei diesem Mental Load und Belastungsthema schon irgendwie den goldenen Weg gefunden hätte, aber auf jeden Fall, was das Thema ambitioniertes Arbeiten und trotzdem irgendwie eine Idee von Work-Life zu haben, was das angeht, würde ich sagen, hat man da einen guten Job gemacht.
Finde ich total spannend. Ich habe von dir nämlich auch mal den Gedanken gelesen in einem Interview oder ich glaube in der Ankündigung zu einer Podcast-Folge, dass du dir, als du selbst Mutter geworden bist, nur so innerhalb sehr fest vorgegebener Boxen Gedanken darüber gemacht hast, wie du eigentlich arbeiten willst, jetzt, wo du eben diese andere Rolle auch hast, und dass du dir da quasi so ein offeneres Feld für dich selbst sichtbar gewünscht hättest, auf dem du dir diese Gedanken machen kannst. Jetzt hat die Beschäftigung mit diesen Themen ja glücklicherweise zugenommen, aber was glaubst du, warum diese Sachen so lange kaum sichtbar gewesen sind, auch in so einem Arbeitskontext? Also, weil es ist jetzt nicht so, als hätten Frauen erst vor 5 Jahren angefangen, auch eben Lohnarbeit nachzugehen.
Also es ist ein Thema, worüber ich jetzt auch wiederum mit Frauen im Fußball spreche. Wie, wenn du ganz oft immer noch die Einzige bist, also nehmen wir mal an, die einzige Frau in einer Ressortleitungsverantwortung. Du willst dann ja nicht immer darauf angesprochen werden, dass du die einzige Frau bist. Ne? Ja. Sondern du willst über deine Inhalte sprechen und eben als Equal wahrgenommen werden. Dann machst du manchmal etwas, nämlich diesen Teil deines Lebens nicht sichtbar zu machen. So, und ich glaube, dass das ein Fehler ist, sondern ich glaube, dass man selber verpasst, finde ich, auch manchmal den Moment, wo man merkt, dass man selber schon zum Role Model geworden ist. Ne? Also wenn man selber noch denkt, ich bin doch noch gar nicht, keine Ahnung, da, wo ich sein will oder habe das doch noch gar nicht so alles gut im Griff. Und tatsächlich dieses Sprechen über Lösungen macht einen, auf der einen Seite denkt man vielleicht, ach, was interessiert es jetzt in meinem beruflichen Zusammenhang, wie ich das hier organisiere? Und auf der anderen Seite ist das, glaube ich, einer der Wege, die man machen kann, um über diese Themen zu sprechen. Und ich weiß nicht, Verena Pauster ist bei uns ja auch im Beirat und die sagt zum Beispiel, sie antwortet da immer drauf, wenn Menschen sie fragen, wie löst du das mit deiner Familie? Weil sie sagt, nur dann, wenn wir über diese Themen sprechen, können wir sie halt auch für die nächste Generation möglicherweise anders lösen. Und das ist, glaube ich, schon eine der Felder, wie wir das erweitern können. Ne? Und das stimmt, ich habe damals irgendwie 4 Tage gearbeitet und 4 Tage Vollzeit. Und das habe ich eigentlich nur gemacht, weil irgendwie meine damalige Chefin das auch so gelöst hatte, als sie ein Kind bekommen hat und dann erst in Teilzeit zurückgekommen ist. Und das war gar nicht unbedingt jetzt so, dass ich gedacht habe, passt das zu mir, sondern immer nur dachte, okay, das klappt bei der. Ich habe auch eine Führungsposition bei einer Zeitschrift und mache ich das auch so. Und das sind in der Tat, das geht heute ein bisschen besser, auch mit Unterstützung ja von einer Menge Startups, die sich damit beschäftigen, ne, wie man Care-Arbeit verteilen kann. Da gibt es schon deutlich, das Feld ist größer geworden.
Ja, zum Glück. Was mich mal noch interessieren würde, die Magazine, für die du gearbeitet hast, haben sich ja schon klar an Frauen gerichtet. Würdest du sagen, es ist auch tatsächlich so, dass das dann, was auch immer man darunter versteht, Frauenthemen automatisch sind? Oder ist es eher so, vielleicht auch in der Entwicklung dieser Magazine, dass man alle Themen auf eine bestimmte Art und Weise aufarbeitet, die sich eben dann speziell an Frauen richtet?
Also kämpferisch gesagt ist mir das immer sehr auf die Nerven gegangen, dass das Kleinmachen von Frauenmagazinen. Natürlich klar, ne, jetzt habe ich 20 Jahre in dieser Branche gearbeitet, dann ist das auch natürlich was, was einen auch persönlich nervt. Aber wenn du halt genau guckst, jetzt diese Themen, die du genannt hast, Stress, Mental Load, aber halt auch darüber hinausgehend, Gleichberechtigung, Chancengleichheit, das sind alles Themen, die in Deutschland traditionell, wenn du dir Medien anguckst, von Frauenmedien, also in erster Linie seit den 70ern von der Brigitte und dann in unterschiedlichen Waves von Feminismus halt von anderen Zeitschriften aufgegriffen und vorangetrieben wurden. Ne? So, also diese deshalb ist das für mich auch immer so eine, hatte das auch immer was, wenn Frauen das so gesagt haben, ich lese keine Frauenzeitschriften, habe ich auch immer gedacht, okay, fein, aber denk nicht, dass du dich damit sozusagen, also erheb dich damit nicht über ein bestimmtes Feld hinaus, weil viele der Themen, die dort besprochen werden, und das gilt halt für dieses gesamte große Feld, in dem ich mich halt zuletzt bewegt habe, von Arbeit, schon mal ganz und gar, ne, weil klassische Wirtschaftsmedien haben sich wirklich erst sehr, sehr spät mit dem Thema von Female Careers beschäftigt oder unter welchen Umständen Frauen halt gut arbeiten. Und deshalb diese ganzen Themen sind, haben einen guten Ort, eine gute Verortung in Frauenzeitschriften gehabt. Ich glaube, es ist nicht ganz einfach, ob das diese gesellschaftliche Bindung noch hat, die es mal hatte. Natürlich, wenn du dir die Auflagenzahlen anguckst, ist es immer noch ein erheblicher Marktanteil, aber er ist nicht mehr zu vergleichen mit dem, was es halt noch vor ein paar Jahren war. Und ich glaube, da ist auch jeder ein bisschen auf dem Pass, zu sagen, was sind wir heute, ne? Also was können wir noch sein? Eher das Sprachrohr, eher den Diskursanstifter, ne? Und ich finde das immer, ich habe letzte Woche auch die Brigitte-Studie geteilt, zum Beispiel, weil ich das halt, mir das immer noch so geht, ne? Dass ich halt die Arbeit wichtig finde, die halt bei diesen Zeitschriften und bei diesen Frauenmarken, kann man wahrscheinlich inzwischen sagen, gemacht wird.
Du hast das gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass ja auch jede Person so ihren eigenen Weg geht, was so Bewusstwerdung von Themen angeht. Klar, ich meine, wir wachsen auf im Patriarchat, wir werden geprägt von Menschen, die die Strukturen verinnerlicht haben. Wann würdest du denn sagen, hast du angefangen für dich über Begriffe wie Feminismus nachzudenken und auch über deine Rolle und ob du dich als Feministin definierst?
Also ich glaube halt, dieses Arbeiten bei Frauenmedien führt automatisch zu einer Beschäftigung auch mit, könnte man sagen, dem theoretischen Background des Ganzen. Allegra in so einem Feld von, ja, etwas, jetzt auch Stefan Raabhaft, könnte man sagen, Popfeminismus, ne? Also hatte schon noch immer sehr stark von was, auch ja, irgendwie bisschen provozierendes, ne, und vielleicht nicht unbedingt so ein so ausgleichender Momente. Und bei Emotion, glaube ich, ist das dann fast zeitgleich zu der Trump-Wahl, ne? Mhm. So, also das ist, glaube ich, für uns alle wahrscheinlich klar zu benennen als eine Zeit, wo dir klar wurde, es braucht die Verknüpfung von ganz vielen Gruppen untereinander, und es braucht eine Politisierung, eine Repolitisierung von diesen Frauenthemen, wie du gesagt hast. Und es braucht auch, muss man sagen, das ist für mich auch ein ganz wichtiges Feld von eigener Bewusstseinswerdung, einen anderen Begriff von Diversität. Also ich glaube, bis dahin halt habe ich auch mir nicht viel Gedanken darüber gemacht, was ich halt unter diesem großen Regenschirm von Frauen, ne, wer da alles steht oder wer vielleicht auch außerhalb dieses Regenschirms steht, ne? So, also das sind alles Felder, wo ich sagen würde, so 2015 und folgende hat mich das beschäftigt und tut es bis heute.
Und finde ich bei dem Thema auch immer ganz wichtig, mit zu sagen, also die Welt ist an vielen, vielen Stellen immer noch sehr stark in diese Geschlechtsbinarität eingeteilt, obwohl sie ja eigentlich viel, viel mehr ist als das. Weiß nicht, wie es dir ging, aber ich finde so dieses zum einen das Bewusstsein dafür entwickeln, dass eigentlich die Unterteilung quasi ist, Cis-Männer und alle Personen, die nicht cis-männlich sind, und zum anderen auch so dieses sich selbst eingestehen, dass man vielleicht sehr lange gebraucht hat, um an diesen Punkt zu kommen, dass man das sieht. Also dass man sieht, nicht nur ich als eine Frau oder eine weiblich gelesene Person, sondern auch ganz viele andere Gruppen, die eben nicht zu dieser großen der Cis-Männer gehören, erleben diese Themen und teilweise auch nochmal in viel krasseren Abstufungen und müssen mitgedacht und auch mitbenannt werden.
Ja, das würde ich auch so sehen und würde da auch mich noch nicht am Ende von so einer Lernreise sehen, ne? Man ist, glaube ich, auch stärker aus diesem Feld kommt von wem wird zugehört. Mhm. So darauf achte ich, glaube ich, heute viel ganz anders, als ich das vor 10 Jahren getan habe. Ne? Also so wie man ein Fußballstadion sich angucken kann und sagen kann, ne, wer ist denn hier nicht? Genauso versuche ich das in meiner Arbeit auch zu halten, dass ich immer denke, wer wird denn hier gerade nicht gehört? Ja, und wen müssten wir denn hören? Das sind, glaube ich, Felder, auf denen man ja sowieso nie so einen Endpunkt erreicht hat, aber wo ich auf jeden Fall denke, das ist heute prägt das meine Arbeit ganz anders. Auch, muss man sagen, auch dank vieler jüngerer Menschen, mit denen ich arbeite und das Vergnügen habe zu arbeiten.
Mhm. Apropos Arbeit, innerhalb deiner eigenen Arbeit hat dich Arbeit ja auch als Thema immer interessiert, ne? Also wie arbeiten wir, wie kann man Arbeit verbessern, welche Themen werden beeinflusst von Arbeit oder auch welche Themen beeinflusst Arbeit? Und du hast mit deiner Kollegin Christina Appel und Gästinnen über das Thema auch in insgesamt 39 Folgen im Podcast Wir arbeiten dran geredet. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Was hat euch da so interessiert?
Ja, immer noch ein Top-Titel.
Ja, voll. Auf jeden Fall.
Wenn man mich fragt. Ich, genau, wir, Working Woman, muss man sagen, ist ein Magazin gewesen, was einmal pro Jahr rauskommt. Mhm. Ich glaube, so. Und wir hatten das Gefühl, dazwischen gibt es immer so viel zu besprechen. Und ich habe einen Newsletter geschrieben, der auch monatlich war. Aber der Podcast hatte die Idee, dass wir mit ExpertInnen sprechen, die zu diesem Thema Frauen und Arbeit Einblicke geben können, die den HörerInnen helfen. Und das war wirklich sehr breit gestreut, weil wenn ich mich jetzt erinnere, an welche Folgen mich erinnere, ist da was gewesen von klassischer Karriereplanung bis hin zu Trauer am Arbeitsplatz, bis zu sexueller Belästigung. Bis zum Imposter-Syndrom. Es sind eine Vielzahl von Themen gewesen, wo Christina und ich eigentlich immer nur als Entscheidungshilfe hatten, interessiert uns das und können wir uns vorstellen und finden wir diese ExpertInnen-Stimme relevant und interessant. Und von da aus war das freies Spiel, würde ich sagen, und hat mir auf jeden Fall bis heute auch Verbindungen gebracht mit Menschen, die halt dieses Feld für sich neu bestückt haben. Ne? Es waren viele darunter, die halt zum ersten Mal zu diesen Themen, also diese Themen einfach gepusht haben.
Mhm. Ja, finde ich auf jeden Fall total spannend und ist auch ganz viel dabei, was man sich, also ihr habt, glaube ich, vor etwa einem Jahr die letzte Folge aufgenommen, ein bisschen mehr, was man sich aber nach wie vor total gut anhören kann. Und was eben deinen eigenen Arbeitsweg angeht, hast du Anfang dieses Jahres nochmal einen totalen Break reingepackt und eine ganz andere Aufgabe übernommen. Du bist, wir haben es angesprochen, Geschäftsführerin der Fußball kann mehr GmbH. Ich finde, wenn man sich mit dir beschäftigt, fühlt sich das auf eine Art total organisch an, dass du da jetzt gelandet bist. Ich könnte mir aber vorstellen, die Reaktionen waren teilweise schon erstaunt, oder? Was hat dich bewogen und wie war so das Feedback?
Also ich glaube, in meiner Arbeit war mir der Impact meiner Arbeit immer besonders wichtig. Mhm. So, also ich fand immer wichtig, ob ich Wissen vergrößere, ob ich vielleicht auch Frauen dabei unterstützen kann, einen Weg für sich zu finden, der sich vielleicht besser anfühlt, als es bisher war. Und das hat mich eigentlich bewogen, im letzten Jahr zu überlegen, wo könnte das eigentlich noch wirksam sein. Und man muss klar sagen, dass ich mir das jetzt auf den berühmten Moodboards, die man vielleicht manchmal für sich anfertigt oder auch nicht, hätte ich mir das so schön tatsächlich gar nicht ausmalen können, wie jetzt diese Rolle ist, weil sie eben so viel verknüpft, dieses Diversitätsthema, dieses Arbeitsthema und Sport. Das ist schon ein ungewöhnlicher Hauptgewinn, muss man sagen. Ich habe damals eher gedacht, dass ich auch vielleicht so Felder von Programmmanagement interessant finde, also halt zu überlegen, welche Inhalte helfen in Stiftungs- oder ähnlichen gemeinnützigen Zusammenhängen auch bestimmten Menschen, um sich weiterzuentwickeln, weil ich halt dieses gesamte Feld von Upskilling so relevant finde. Ne? Ich glaube, es ist heute nicht mehr so, dass du irgendwo bist und dann hast du diesen Job und dann 30 Jahre später gehst du mit einer goldenen Uhr, reitest du in den Sonnenuntergang, sondern ich glaube, diesen Blick auf Menschen zu haben und immer zu sagen, was könnte jetzt dieser Gruppe, dieser Person helfen, ihr Potenzial zu entfalten, das hat mich als Leitvision für sozusagen nächsten Schritt für mich angetrieben. Und dann ist Fußball kann mehr eine wirklich ungewöhnlich passender Ort für mich, weil das, würde ich sagen, auch im Kern dieser Initiative steht, zu überlegen, wie kann man den Menschen im Sport, den Frauen im Sport, wie kann man die dabei unterstützen, eben ihr Potenzial zu entfalten und ihre Wirksamkeit zu entfalten. Und wie kann man wiederum auf der anderen Seite auch Clubs und Institutionen und Unternehmen in diesem Feld auch noch Wissen vermitteln. Insofern ist das toll. Und ich glaube, wenn du nach Reaktionen fragst, dann ist das genau eingeteilt zwischen Menschen, die auch von dieser Sportvergangenheit, die ich jetzt auch an allen Stellen natürlich ständig auch eingebracht habe und immer gesagt habe, auf dieser Konferenz zum Beispiel, also ich habe immer Konferenzen organisiert, wo auch Sportlerinnen dabei waren, weil ich die in ihrer Fähigkeit, sich auf Ziele zu konzentrieren, sind die ja für alle anderen so relevant und so interessant, ne? Deshalb Sport war für die Menschen, die mich kennen, immer klar, dass mich das interessiert und dass mich das begeistert. Aber gab sicher auch einen großen Teil, die gesagt haben, oh. Und ich glaube, wenn ich jetzt so mein eigenes LinkedIn-Profil in dem Jahr sehe, dann ist die Gruppe von oh, die folgt jetzt auch ganz brav Fußball kann mehr und bildet sich weiter zu diesen Feldern und zu diesen Themen.
Was zu dem Impact, was du angesprochen hast und auch der Wissensvermittlung vielleicht ganz gut passt. Du hast mal in einem Interview, was ich natürlich wie all die anderen spannenden Infos zu dir auch in den Shownotes verlinke, auf die Frage, wann macht dich deine Arbeit glücklich, geantwortet. Wenn ich Leserinnen, Podcasthörerinnen und Konferenzteilnehmerinnen tolle Frauen vorstellen kann, auf den EWDs zum Beispiel die Professorin Linda Scott, die ihr Leben lang dazu geforscht hat, wie Frauen aus der Wirtschaft ferngehalten werden. Was ich irgendwie eine sehr kluge und tolle Antwort fand. Und ich habe mich gefragt, ist das Feld der nicht erzählten Viten von Frauen im Fußball auch was, was dich fasziniert, wo du das Gefühl hast, da gibt es noch ganz viel zu entdecken?
Unbedingt. Wie gesagt, es ist, glaube ich, mal als Journalistin war das immer meine größte Leidenschaft und das geht mir noch heute so. Ich finde es wunderbar, sich mit Menschen über etwas zu unterhalten, was sie selber fasziniert und begeistert und wo sie es zu einer Expertise, zu einer Professionalität gebracht haben. Und Sportlerinnen wiederum haben, weil sie ganz oft stärker in dualen Karrieren denken müssen, auch als Sportler. Und wenn wir jetzt mal konkret sagen, als Fußballer, hatten deshalb auch schon ganz oft, finde ich, so Transferfähigkeiten, ne? Also aus dem eigenen Feld herauszuschauen. Und es gibt so eine Studie von EY, die heißt, warum deine nächste Führungskraft eine professionelle Sportlerin sein sollte. Und, ne, die, so, keine Ahnung, 5, 6 Jahre alt. Und die beinhaltet das, was ich auch täglich merke, wenn ich mich mit Frauen austausche, die halt so einen professionellen Sporthintergrund haben. Du lernst so viel, also so viel über Teamsport, also über Teammitarbeit, Zusammenarbeit. Du lernst aber auch, dass halt Niederlagen nicht das Ende sind, sondern Teil eines Prozesses. Du lernst, dem Prozess zu vertrauen. Also du hast so viel, was dir in deinem Berufsleben weiterhilft, dass ich immer sagen würde, auf jeden Fall sollte deine nächste Führungskraft eine Sportlerin sein und dazu sollten wir noch viel mehr Sportlerinnen zuhören.
Oh ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, finde ich. Ich nehme mal an, das ist kein Job, in dem man eine geregelte Arbeitswoche hat, in der immer alles genau gleich abläuft. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, was so klassisch Themen sind, die du aktuell jetzt in deinem Arbeitsalltag bearbeitest.
Also Fußball kann mehr, muss man sagen, kann man sich ein bisschen vorstellen wie konzentrische Kreise im Kern. Arbeiten wir zu dritt. Ich mit zwei Projektmanagerinnen an den Kernaufgaben der GmbH, und das ist unter anderem beraten wir Clubs in diesen Feldern von Diversität. Das bedeutet, dass wir zum Teil die Frauen in den Clubs coachen, zum Teil am Anfang immer eine Status Quo-Analyse machen, wo man sagt, ne, wo steht ihr in eurem Reifegrad, wo habt ihr diese schon, wie gesagt, das Nicht-Männer, wo habt ihr sie eben auch nicht? Und dann kann sich das in ganz unterschiedliche Felder entwickeln, die aber alle etwas mit Organisationsentwicklung oder mit Karriereentwicklung zu tun haben und noch als drittes Feld eben genau Wissen aus diesem Diversitätsforschung. Das würde ich sagen, ist ein wichtiger Teil von unserer täglichen Arbeit. Dazu haben wir in diesem Jahr großen Wert auch drauf gelegt, dass Fußball kann mehr kommunikativ sichtbarer wird. Das heißt, wir versuchen zum Beispiel die Plattform zu sein, auf der wir tatsächlich Frauen feiern, wenn sie irgendwie bestimmte Positionen bekommen, eingenommen haben. Und das aber auch in längeren Kontextstücken, in Newslettern zu unterstützen, zu sagen, wo sind eigentlich neue Arbeitsmodelle, wo sind, also das Jobsharing beim VfB Stuttgart in der Personalverantwortung zum Beispiel, fand ich so, gedacht habe, oh, das finde ich total gut und total interessant. Dann fragen wir doch mal, wie sich das anfühlt. Und genau dieser kommunikative Aspekt, also quasi Übersetzerin zu sein und auch ein bisschen ein Scheinwerferlicht auf wirklich Best Cases in dieser Branche zu werfen, das ist ein weiterer großer Teil. Dann haben wir tatsächlich auch eine eigene Konferenz organisiert in diesem Sommer, den Hamburg Sports Summit. Das hat, muss man sagen, das war irre aufwendig, das zu machen. Und es hat sehr viel Arbeit gebraucht, damit wir das hinbekommen haben, weil siehe Erfahrung in Zeitschriften, das ist ja wir sind ja keine Event-Profis gewesen. Ne? Das heißt, das war etwas, was auch jetzt in dem Jahr viel unserer Zeit in Anspruch genommen hat. Und ich glaube, darüber hinaus gibt es einen Teil von, der dann eben das Gemeinnützige enthält. Das heißt, was können wir tun? Was brauchen wir, um auch Teil von der aktivistischen Berichterstattung zu sein? Also wo können wir mit welchen Mitteln dafür sorgen, dass sich Dinge auch ändern? Und da jetzt in den letzten Jahren haben wir das zum Beispiel gemacht, indem wir Frauen zum Teil mit Stipendien unterstützt haben, wenn sie in so eine Sportmanagement-Richtung gegangen sind. Weil das ist ja auch ein Teil des Problems, dass sich bisher noch nicht viele Fußballerinnen dann Weiterentwicklung Richtung Sportmanagement, und das tun sie unter anderem auch deshalb nicht, weil ihnen die finanziellen Zugänge fehlen. Ne? Das ist das war ein Feld, in dem wir uns bewegt haben, und auf der anderen Seite halt Daten zu sammeln und vorzustellen, die wir halt für wichtig halten, um Diskurse weiterzuführen. So ist das ungefähr. Und man muss sagen, in Monat 10 auch immer noch handelt meine Woche auch immer noch viel davon, mich mit Menschen auszutauschen, die ich noch nicht kenne.
Ja, ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wahrscheinlich bleiben wird, zumal da ja auch immer wieder noch neue Leute eben nachwachsen. Was ihr auch gemacht habt, ist, ihr habt im September mit Lage der Liga einen Bericht zu Frauen und Diversität in der Führung im deutschen Profifußball vorgelegt. Vielleicht erstmal als Frage vorangestellt, wie ist die Idee entstanden, das gerade nach dem Vorbild der Albright-Berichte zu machen?
Das kommt, glaube ich, tatsächlich bei zwei Personen bei Fußball kann mehr, kam das zusammen, nämlich einmal Katja Kraus, die Co-Gründerin, die auch sehr verknüpft ist in wirtschaftlichen Netzwerken, so, und daher wusste, dass der Albright-Bericht tatsächlich einen Einfluss hatte auf Veränderungen in der Zusammensetzung von Führungsgremien in DAX-Unternehmen. Und dann bei mir ganz klar, weil ich halt in meiner Arbeit als, könnte man sagen, Arbeitsjournalistin auch sehr stark gesehen habe, was sie da Jahr für Jahr leisten, sodass diese Idee fast, also ich will jetzt nicht sagen zeitgleich, aber als wir darüber gesprochen haben, was bräuchte man eigentlich, dann bei Katja und mir der Gedanke wirklich sehr parallel da war, zu sagen, etwas nach Vorbild von Albright zu machen. Und dann hat es uns in den Gesprächen mit Albright sehr gefreut, dass sie das wirklich großzügigst zugelassen haben, ne? Dass wir uns so klar auf sie beziehen können, weil das ist immer das, was man sich wünscht in diesem Umfeld, aber was jetzt ja nicht immer und überall so ist, dass dann alle sagen, ja hurra, nehmt mal unsere Idee und setzt sie für euch passend um. Mhm.
Man erwartet da ja, finde ich, in Zahlen ehrlicherweise erstmal nicht viel. Gibt es Sachen oder Unterpunkte, die dich vielleicht trotzdem noch negativ umgehauen haben, und umgekehrt, was hat dich aber vielleicht auch positiv überrascht?
Also negativ tatsächlich, wie viele der Clubs wirklich noch mit der Zahl 0 dastehen. Das ist im Top-Management, hat mich das natürlich nicht überrascht, weil das weiß man, ne, dass das halt nur diese 4 Clubs sind von den 36 von Bundesliga und zweiter Bundesliga, die überhaupt Frauen in diesem Gremium haben. Dass da so viel rot war, hat mich nicht überrascht, aber dass es beim Aufsichtsrat bzw. Kontrollgremium noch ja fast die Hälfte ist, also nicht ganz, aber das fand ich hart. Also, dass ich gedacht habe, weil Kontrollgremien und Aufsichtsräte sind ja Orte, die per se noch mal stärker auf Vielfalt ausgerichtet sein müssen.
Ja.
So, und dass diese Zahl so hoch ist, das fand ich, das ist mir negativ aufgegangen. Und positiv aufgefallen, muss man sagen, wir haben anders als Allbright uns ja auch diese Direct Reports angeguckt, also die Ebene, die halt dann direkt an den Vorstand, an die Geschäftsführung, an das Präsidium berichtet. Und ich fand da total schön zu sehen, dass es da auch jenseits der bekannten Clubs ein ganz interessantes erstes Trio gibt, weil das besteht aus dem SV Elversberg, Kaiserslautern und Bayern München. Also 3 Clubs, wo du schwerlich ansonsten noch irgendwas findest, wo du sagst, die nehmen die ersten 3 Plätze ein. Mhm. So, weil das ist dann wiederum positiv zu sehen, dass du sagst, der fast die kleinste Organisationseinheit mit Elversberg, die größte und ein wirklicher Traditionsclub haben es geschafft, Frauen dorthin zu entwickeln oder Frauen von vornherein auf diese Positionen zu setzen. Ne, das gilt sicher eher für Elversberg. Dass bei Elversberg ist es Parität und bei den anderen beiden ist es deutlich über 30%, bei Kaiserslautern sind es irgendwie über 40%, wo du dann sagen kannst, ich glaube, dass du da einfach ganz unterschiedliche Wege siehst, wie du das schaffen kannst. Ne? Und auch jetzt in der Abwehr, in einem Abwehrmechanismus formuliert, es gibt wenig Gründe, wenn du diese Top 3 siehst, wo dann andere Clubs sagen könnten, das ist aber bei uns ganz anders.
Ja, ne? Genau, auch weil sie ja sehr, sehr unterschiedlich sind, ne, die 3 ja. jeweils.
Ja.
Also auch was jetzt beispielsweise finanziellen Background oder irgendwie aktuelle Erfolge oder sowas angeht.
Ja.
Du betonst in Interviews und Gesprächen oft, oder zumindest habe ich das beim Lesen so wahrgenommen, dass Frauen sich besser untereinander stützen, als das so allgemeinhin irgendwie kommuniziert wird. Jetzt nach fast einem Jahr zurück im Fußball, würdest du sagen, dass das dort auch gilt? Oder ist da die Quote der Marke, ich sag mal, ich bin gern die eine unter Männern, doch noch vielleicht höher als in anderen Bereichen?
Nee, meine Erfahrung ist tatsächlich, das tun sie. Das tun sie vielleicht, muss man sagen, weniger offensiv im Sinne von einem LinkedIn-permanenten Zeigen, ne, und permanenten darüber schreiben, aber
was aber ja auch gut wäre, ne? So für die, auch für
das
die
wäre total, das absolut. Ich glaube auch, das sind durchaus noch Schritte, die man machen kann. Aber in diesem wirklich ganz konkreten, wie unterstützen sich Menschen im Sinne von am Arbeitsplatz Dinge miteinander austauschen, über Clubs hinaus sich untereinander organisieren, das nehme ich schon so wahr, dass die Frauen, die da jetzt als Generation gerade in diese Führungsposition kommen oder sie schon eingenommen haben, dass die dann wirklich ein anderes Bewusstsein für haben, dass das unbedingt sein muss. Also mir in dem Interview, in dem Bericht, auch ein Interview mit Barbara Lutz, eine Expertin zu diesem Thema, wie man eben Unternehmen umbaut, und die sagt immer, wer soll sich denn unterstützen, wenn nicht Frauen sich unterstützen? Also wer soll das tun? Also wer soll die Frauen unterstützen, wenn wir es nicht tun? Und das ist tatsächlich am Ende des Tages einfach die schlichte Wahrheit. Weißt du? Also du kannst, du solltest nicht auf den Moment warten, dass das auch andere Gruppen tun, sondern du musst damit starten, dass sich Frauen gegenseitig helfen, unterstützen, Wissen teilen, vorwärts bringen. Und bei Fußball kann mehr ist das ja Gründungsgeschichte, ne? Das sind einfach 9 Frauen gewesen, die aus unterschiedlichen Feldern von Fußball kommend gesagt haben, oh, dich gibt es. Ne,
Hm.
die, was können wir denn miteinander tun? Und das weiterzutragen, und ich glaube da auf jeden Fall, dass das so ist. Das irgendwie auch in dem Sinne von einem nicht, also einem anderen Netzwerken, was sich weniger an Status orientiert, das nehme ich auch sehr stark so wahr. So.
Und daran, also was ja ein sehr hoffnungsvoller Blick ist, das finde ich extrem positiv. Und daran anknüpfend vielleicht, wenn du jetzt einen Schritt zurück machst, was hat sich verändert in dem Feld seit der Zeit, als du die junge Sportjournalistin warst?
Also man könnte auch sagen, was hat sich nicht so verändert? Also erstmal muss man sagen, wenn man jetzt im Fußballstadion sitzt, ist man einfach älter geworden. Das nehme ich schon mal so wahr. Also in den Stadien, in denen ich sitze, habe ich das Gefühl, manchmal so richtig junge Menschen, abgesehen von irgendwelchen Familienblocks, findet man gar nicht so häufig, wie man eigentlich denkt. Und junge Frauen findet man auch nicht so häufig. So, also das würde ich schon immer noch so wahrnehmen. Dieser Zugang zu Fußball ist noch nicht absolut inklusiv. Ne? So,
Nee,
da
bestimmt
sind
nicht, ja.
das so, deshalb, das würde ich sagen, hat sich nicht verändert. Wenn ich mir Pressekonferenzen angucke, was ich zugegebenermaßen als Hobby öfter mal tue, dann würde ich auch sagen, der Anteil von Frauen ist jetzt auch nicht exorbitant gestiegen. So, ich nehme schon wahr, dass es mehr Pressesprecherinnen tatsächlich gibt, als es das in dieser Zeit gab. Aber jetzt auf der anderen Seite der Fragenden könnte das, also jetzt rede ich über Fußball der Männer, ne, könnte das sich immer noch ein bisschen auch in diesem Bild wechseln. Und was sich geändert hat, ist schon, dass ich in jedem dieser Clubs Frauen vorfinde auf entscheidenden oder interessanten Positionen. Das nehme ich schon so wahr. Ich glaube, jetzt durch diese Zusammenarbeit mit Clubs weiß man auch immer noch, wo es hakt. Also, dass es je sportnäher wird, desto herausfordernder ist es. So, ne? Also Stichwort Nachwuchsleistungszentren, Stichwort Trainerinnen sind Felder, in denen, glaube ich, man noch erhebliche Anstrengungen unternehmen muss, dass du da auch vorankommst. Aber ansonsten könnte ich dir auch bei fast jenen dieser, ne, an der Umfrage haben ja 32 Clubs teilgenommen, nicht 36, aber bei fast allen diesen könnte ich dir irgendwie Frauen nennen, die ja total was den Club ausmacht, mitprägen.
Und wenn man mal so drauf schaut auf die Veränderungen im Fußball und eben gleichzeitig auch auf das, was an gesellschaftlicher Veränderung immer passiert und gleichzeitig notwendig ist, könntest du für dich so den Finger drauf legen, wo kann die Gesellschaft vielleicht vom Fußball was lernen und wo muss umgekehrt der Fußball noch der Entwicklung der Gesellschaft hinterher sprinten?
Es ist jetzt tatsächlich ganz für mich im Kopf gerade ganz schwer auseinanderzutrennen, dass ich mich gerade mit Nicole Kumpis unterhalten habe, der Präsidentin von Eintracht Braunschweig, und wir uns genau über dieses Thema unterhalten haben. Und ich glaube, dass man da tatsächlich deshalb auch nicht so groß der Fußball sagen kann, sondern man muss da genau hingucken. Und was macht Fußball zum Teil? Was machen Clubs zum Teil, aber zum Teil auch nicht? Und da nehme ich jetzt zum Beispiel aus diesem Beispiel von Eintracht Braunschweig mit, dass sie Dialogformate gefunden haben, in dem sich Gruppen austauschen, die sich normalerweise nicht austauschen. Ich glaube schon, dass das eine Kraft von Fußball ist. Na, also sie hat darüber sehr anschaulich gesprochen, dass sie gesagt hat, diese Dialogformate, wo halt Menschen auch nicht einer Meinung sind, aber trotzdem sie in der Lage sind, die andere Meinung zu respektieren und auch vor allem zu hören. Na, also hören und zuhören ist ja ein Unterschied so, und halt auch wirklich zu hören. Das finde ich, das kann Fußball eigentlich, so diese Felder sich anzuschauen. Und auf diesem Feld, in dem wir jetzt auch uns mit dem Bericht bewegen, finde ich es manchmal erstaunlich, dass halt so Abwehrmechanismen noch funktionieren, die eigentlich, wenn du denkst, das sind zum Teil international agierende Unternehmen und wollen auch als solche betrachtet und gemessen werden, in diesem Feld öfter mal Abwehrmechanismen haben, wie, ne, es ist, die halt sagen, das hat mit uns, wir müssen uns mit diesen Themen nicht beschäftigen oder diese Themen sind für uns nicht relevant oder ähnliches, ne, weil ist es ja. Also Vielfalt in deiner Personalauswahl, ne, attraktiv zu sein für möglichst unterschiedliche Gruppen, auch als Arbeitgeber, das ist alles total relevant und zukunftsträchtig. Und das finde ich, ne, also du hast ja vorhin gefragt, welche Zahl hat mich auch negativ überrascht. Dazu zählt auch zum Beispiel dieser internationale Hintergrund von Menschen im Top-Management, ne? Also wir haben nach Staatsangehörigkeiten gefragt und nur 4 dieser Menschen haben die doppelte oder eine andere als die deutsche Staatsangehörigkeit. Ja. Und da, das ist wirklich wahnsinnig gering, ne? Und kann eigentlich nicht mit den Ansprüchen einhergehen, ne? Und das ist so, wenn du dir dementsprechend die Gesellschaft und die Unternehmen anguckst, die ansonsten in Deutschland agieren, dann ist das zu wenig.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und der Fußball hat eben auch diese Seite, dass Fußballvereine auch als Unternehmen agieren und entsprechend tragen sie dann auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Liebe Julia, habe gerade mit Erstaunen festgestellt, dass wir uns wirklich schon eine Stunde miteinander unterhalten. Das ist jetzt keine Floskel zu sagen, dass die nur so verflogen ist. Und das ist auch keine Floskel zu sagen, dass ich mich noch 2-3 Stunden mit dir weiter unterhalten könnte. Mhm. Aber das sprengt das Format dieses Podcasts. Und deswegen würde ich an dieser Stelle mal einen Punkt setzen hinter die Themen, über die wir für heute gesprochen haben. Und mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen und uns diese Einblicke gegeben hast.
Vielen Dank, Maura.
Und euch da draußen, liebe HörerInnen, danke ich ebenfalls für eure wunderbare Begleitung dieses Podcasts. Ihr erreicht mich wie immer unter wortpiratin@marapfeiffer.de. Ihr könnt mir gerne schreiben, was euch gefällt, was euch auch nicht gefällt, was euch fehlt, wen ihr euch hier vielleicht auch mal wünscht. Außerdem freue ich mich über Sterne und Rezensionen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und dann bleibt mir nur zu sagen, passt auf euch und aufeinander auf. Ciao!